Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die Arktisexpertin und Wissenschaftskommunikatorin am Schneefernerhaus, Laura Schmidt. Laura ist Diplomgeografin, geprüfte Bergwanderführerin und sie war Expeditionsteilnehmerin auf dem Forschungsschiff Polarstern im Arktischen Ozean. Wenn man sich das alles so anhört, dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dass wir mehr als genügend zu besprechen hatten. Wir haben uns über die Umweltforschungsstation auf der Zugspitze unterhalten, was ihre Arbeit so besonders macht. Kleiner Spoiler, es ist nicht nur der Arbeitsplatz auf 2600 Metern Höhe und welche Parallelen es eigentlich zwischen den Alpen und der Arktis gibt. Also jede Menge spannende Fakten und Geschichten und damit rein ins Gespräch mit Laura Schmidt.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Laura, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, danke schön für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Laura, ich würde auch mit dir gerne mit einer kleinen Schnellfragerunde in diese Interviewfolge starten. Es sind einfach wirklich ein paar leichte, schnelle Fragen, die du hoffentlich auch schnell beantworten kannst. Also hau einfach raus, was dir zuerst in den Kopf kommt. Und die erste vermeintlich leichte Frage ist, wer ist Laura Schmidt, aber beschrieben in einem Satz?
Boah, ich bin Geografin, Wissenschaftskommunikatorin auf dem Schneefernerhaus, Deutschlands höchstgelegene Umweltforschungsstation. Und kenne mich auch sehr gut in der Arktis aus.
Ich glaube, das ist so ein bisschen untertrieben, aber da kommen wir später nochmal im Detail drauf. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich bin in Augsburg geboren und wohne aktuell in Murnau am Staffelsee.
Also auch eine ziemlich schöne Gegend und logischerweise auch nicht so weit weg von deinem Arbeitsplatz. Minusgrade in der Arktis oder auf der Zugspitze? Was fühlt sich kälter an?
Beides. Ähnliche Temperaturen tatsächlich. Kommt darauf an, wie lange man draußen verharrt. Ja. Mhm. Aber hier kann ich ja schnell ins Gebäude reingehen, aber die Temperaturen sind recht ähnlich. Hier ist es natürlich ähnlich kalt, weil wir in der Höhe uns befinden.
Ja.
Und in der Arktis hast du einfach die extremen Temperaturen auch durch die Winde.
Ich wollte gerade sagen, da ist wahrscheinlich viel Windeinflüsse und so ein Thema.
Windeinflüsse, ne? die Kälte vom Eis halt eben auch zu dir treiben.
Okay. Das beeindruckendste Forschungsinstrument, das wir am Schneefernerhaus haben, ist für dich...
Ah, jetzt darf ich keine Wissenschaftler vergraulen und Wissenschaftlerinnen.
Du kannst auch eine Auswahl nennen.
Ich mag das LIDAR-Messinstrument vom Hannes Vogelmann vom KIT Campus Alpin, weil es ganz nett ausschaut, sobald es an ist.
Ja, es produziert einfach coole Bilder, oder? Du hast mir vorhin auch eins gezeigt und wenn es da dunkel ist und dieser Laser hochgeht in den Nachthimmel, schon beeindruckend.
Visuell ist es beeindruckend und auch die ganze Messtechnik, wie die aufgebaut ist und was dahinter steckt, finde ich ziemlich spannend. Aber auch die Messinstrumente in unserem Lawinenmessfeld, da geht es sehr viel um die Schneethematik und es interessiert mich persönlich halt besonders. Und ja, aber es sind schon einige Instrumente hier, die sehr interessant sind.
Ja, glaube ich. Was motiviert dich mehr, Neugier oder Verantwortung?
Neugier.
Weil?
Beides eigentlich, aber das sind ja zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Aber ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich glaube, ohne meine Neugierde wäre ich vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin. Und ohne neugierig zu sein, etabliert sich vielleicht auch nie wieder was Neues. Ich bin sehr neugierig.
Ja, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut, wenn man eine gewisse Neugier hat. Es leitet einen auf jeden Fall immer wieder auf neue Pfade. Ich habe nochmal einen Satz für dich zum Vervollständigen, der lautet, mein schönstes Naturspektakel bisher war...
Ich darf auch nur eins nennen, oder?
Ja, wir gönnen dir auch eine Auswahl.
Ich bin ja ein absoluter Walliebhaber. Und das sind meine Lieblingstiere. Und für mich ist es sehr beeindruckend, als ich mit Grönland unterwegs gewesen bin und dann Wale und Eisberge gleichzeitig zu sehen. Das macht mich persönlich total demütig. Also die Geräusche sowohl von den Walen als auch von den Eisbergen in der Kombination. Und zu wissen, dass man sehr abgeschieden sich gerade befindet, das macht irgendwas mit einem. Und das war für mich sehr eindrucksvoll.
Ja, glaube ich. Bei der kurzen Führung hattest du mir auch schon gesagt, hier ist halt doch irgendwo überall dann in, jetzt nicht nächster Nähe, aber zumindest im Umkreis irgendwo Zivilisation. Und dort ist man dann halt auch wirklich mal komplett allein mit der Natur, oder?
Genau, und das vermisse ich ab und an.
Ja, glaube ich. Jetzt bist du ja selber auch ziemlich begeisterte Bergsportlerin und ziemlich viel in den Bergen unterwegs und hast darüber hinaus ja eben auch schon einige Expeditionen geguidet in der Arktis, warst oft schon auf Grönland. Was sind drei Dinge, die immer in deinem Rucksack sind oder die auf jeden Fall auf Tour oder bei Expedition dabei sein müssen?
Also immer dabei, ausreichend Riegel. Mhm. Natürlich mein Erste-Hilfe-Sackerl und mein Biwaksack, Stirnlampe. Aber es kommt drauf an, wo ich jetzt bin, ob ich in der Arktis bin oder ob ich in den Alpenregionen unterwegs bin.
Ja. Okay. Also wenn es da eine Unterscheidung gibt, dann müssen wir die auch nochmal kurz aufklären. Deswegen kannst du kurz zusammenfassen, wo für dich die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale liegen?
In der Arktis habe ich auf jeden Fall mein Fernglas dabei, das Gewehr, je nachdem, wo ich mich befinde.
Stimmt, Eisbärenthematik.
Und, ja. Genau, Eisbärenthematik und mein Satellitentelefon.
Ja, okay.
Ja.
Ja gut, macht Sinn, dass du jetzt hier auf der Zugspitze wahrscheinlich kein Satellitentelefon dabei hast.
Und das InReach, das habe ich vergessen. Ja.
Ja, okay. Und letzte der Schnellfragerunde auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10. Also 1 ist wirklich super low und 10 ist, geht kaum besser. Wo würdest du dich gerade einordnen?
Also wie glücklich ich gerade bin.
Ja, genau.
Aha. Vielleicht bei 8, 9.
Also schon ziemlich hoch.
Ja. Naja, ich meine privat oder beruflich.
Alles zusammen einfach.
Ja, schon bei 8.
Cool.
7 bis 8, ja.
Mega. Ich finde es immer richtig schön zu hören, wenn ich Leuten gegenüber sitze und die sich da so hoch einordnen. Und spannenderweise, die Leute, die wir bei uns im Podcast zu Gast haben, die ordnen sich alle echt hoch ein. Und ich glaube, es hat halt einfach damit zu tun, dass sie dem nachgehen, was ihnen Freude bereitet. Also es ist echt schön zu sehen. Es zieht sich irgendwie so durch.
Auf jeden Fall. Und mit dem Hintergedanken, dass wir tatsächlich, wenn wir Probleme haben, meistens Luxusprobleme haben. Das muss man sich auch mal bewusst machen.
Ja, absolut. Das war auch schon der Abschluss der Schnellfragerunde. Jetzt können wir uns für die Antworten wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich kann gut nachvollziehen, dass du auf der Happiness-Skala auch relativ weit oben bist. Alleine, wenn man jetzt heute hier diesen Weg hierher antritt. Wir sind nämlich im Schneefernerhaus. Wir nehmen hier den Podcast auf und ich selber hatte jetzt von Mittenwald aus nicht eine super lange Anreise, aber bin natürlich dann trotzdem erst mit der Zugspitzbahn hoch, runter mit der Gletscherbahn und dann hatte ich heute schon ein kleines Premierenerlebnis, weil ich quasi zum ersten Mal selber in der Gondel den Knopf gedrückt habe, um mich dann hochfahren zu lassen. Also sehr, sehr coole Anreise, außergewöhnlich. Ist es irgendwann so, dass man sich daran gewöhnt und es wird eine Routine für dich oder stehst du schon auch immer wieder hier da und denkst dir, boah, echt ein cooler Arbeitsplatz?
Definitiv eine Routine. Ja. Leider wie alles eine Routine wird. Es ist ein total normaler Arbeitsweg inzwischen, manchmal sogar etwas nervig, je nachdem, wie lange das es dauert, je nach Wetterverhältnissen. Aber ja, wir sind auch hier zum Teil neben unseren eigentlichen Tätigen, ich sag jetzt mal salopp, die besseren Hausmeister. Wir müssen auch unsere Seilbahn bedienen können. Wir haben eine Maschinistenausbildung, wir kommen von der Bayerischen Zugspitzbahn. Und wenn jetzt hier mal irgendwas nicht funktioniert, aufgrund von Wetteränderungen oder was auch immer, so viel Schnee, dann dauert es halt einfach. Und dann wird es schon ein bisschen nervig. Aber lieber so, als dass ich jetzt, keine Ahnung, in der Deutschen Bahn irgendwo feststecke. Es ist halt so. Aber tatsächlich, jeder sagt immer, oh, sie haben aber einen schönen Arbeitsplatz, wenn sie hier hochkommen. Und ja, ich gewöhne mich dran. Also ich habe immer den gleichen Blick. Und manchmal ist es mir zu viel Zugspitze, bis ich mir immer wieder selber sagt, das ist ein absolutes Luxusproblem. Oder auch wenn man wieder runterfährt mit der Seilbahn, mein Gott, dann sind dann halt ein Haufen Touristen drin in der U-Bahn, sitzen auch ein Haufen Leute. Es ist halt einfach so, es ist hier ein Anziehungspunkt und ein absoluter Luxus.
Ja.
Ja. Trotzdem spielt schon sehr viel Gewohnheit hier mit rein.
Ja, wie du schon sagst, mit allem. Oder man gewöhnt sich halt dann einfach an Dinge. Es ist aber dann schon so, dass die äußeren Einflüsse hier, ich sag mal, deinen Arbeitsweg schon auch krass beeinflussen. Also kurze Anekdote dazu, wir hatten ja eigentlich schon mal vor 2 Wochen einen Aufnahmetermin geplant und da hattest du mich dann aber kurz vorher nochmal angerufen und hast gesagt, hey, das macht wahrscheinlich wenig Sinn, wenn wir den wahrnehmen, weil ihr musstet auch dann auf die Zahnradbahn ausweichen, weil quasi die Seilbahn an sich durch Wind und Schlechtwetter halt nicht gefahren ist. Also solche Tage gibt es dann schon auch, wo ihr halt eigentlich überlegen müsst, okay, wie kommen wir eigentlich wieder runter, oder?
Richtig, genau. Und dementsprechend ist auch unsere Seilbahn nicht gefahren und wir haben dann halt vom Schneefernerhaus den Weg durch den Tunnel zum so ein alpinen Restaurant genommen. Das sind halt so 20 Minuten. Das passt dann schon. Aber ja, man ist halt trotz der guten Infrastruktur immer noch etwas abhängig vom Wetter.
Ja, aber es ist wirklich cool, dass ihr hier diese Infrastruktur habt und vor allem auch irgendwie eine historische Infrastruktur. Also du hast mich ja hier jetzt vor der Aufnahme einmal komplett durchs Haus geführt und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was hier alles passiert und wie viel Historie hier aber halt auch noch drinsteckt. Also wir waren ja dann an einem alten Bahnhof und wenn man sich dann überlegt, dass irgendwie in den 20er Jahren oder dann bis in die 30er Jahre da irgendwie sowas gebaut wurde mit damaligen Mitteln, ist schon einfach krass und vor allem, dass ihr es heute auch noch benutzen könnt.
Ja, auf jeden Fall. Also das Schneefernerhaus wurde einst als Hotel gebaut. Es war auch mehr ein Prestigevorhaben und Objekt, Deutschlands höchstgelegenes Hotel auf der Südseite der Zugspitze zu erschaffen. Mhm. Schon eine beachtliche Leistung mehr in der 20er Jahre. Im Januar 1931 hat es als solches, also als Hotel, eben eröffnet. Und man sieht hier natürlich schon noch so ein paar Relikte. Schon spannend, was zu der Zeit in Kauf genommen wurde. Und auch nur deswegen existiert die Zahnradbahn. Der Endbahnhof der Zahnradbahn war tatsächlich das Hotel Schneefernerhaus. Ja. Jetzt ist es offiziell das Sonalpin-Restaurant. Beziehungsweise also das quasi. Zugspitzblatt. Ja, genau, Endstation, Zugspitzblatt. Mhm. Und für den damaligen Tourismus. Also es ging halt darum, hier ein bisschen zu flanieren, wahrscheinlich sich's gut gehen zu lassen. Es konnten sich auch ihr reiche Leute leisten.
Es war ja noch kein Skigebiet dann logischerweise hier oben.
War noch kein Skigebiet. Ein paar sind eben mit ihren Holzski in den späteren Jahren mal runtergefahren, die paar Schwünge zum Platt. Genau, aber es ging mehr darum, sich wahrscheinlich zu vernetzen, die Umgebung zu genießen, zu schauen und vielleicht Champagner zu schlürfen.
Mhm. Ja, schon wild. Also wir halten mal fest, das Schneefernerhaus war ursprünglich mal ein Hotel. Und wie kommt es dazu, dass dann plötzlich von dem Hotel hier Deutschlands höchstgelegenste Forschungsstation wird?
Sobald eben der Skitourismus dazu gekommen ist und das Sonalpin als Restaurant noch dazu gekommen ist und naja, der Skibetrieb eröffnet hat, in den 60er Jahren dann die Seilbahn vom Eibsee zur Zugspitze gebaut worden ist und die Gletscherbahn dann in den 80er Jahren, hat sich das einfach nicht mehr rentiert. Man konnte noch leichter hier hochkommen, eben mit der Seilbahn, dann auch mit der Zahnradbahn. Es gab das Restaurant eben am Sonalpin und es war einfach nicht mehr wirtschaftlich, das hier als Hotel laufen zu lassen. Vor allem, was sollte man auch hier oben noch weiter, ich sag jetzt mal, im alpinen sportlichen Bereich tun? Man ist sofort an der Zugspitze, den Jubiläumsgrad, den machen jetzt inzwischen wahrscheinlich immer mehr, aber dazu gab es auch das Münchner Haus, das es heute noch gibt, wo man übernachten kann. Und es war einfach nicht mehr ökonomisch. Also hat das Hotel als solches geschlossen und man hat sich überlegt, was macht man jetzt mit so einem Lost Place, mit so einem riesigen Gebäude in dieser Höhe? Es gab schon 1992 eine Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro, worum es ging, diverse Klimaschutzmaßnahmen doch vielleicht zu etablieren und Klimaschutzziele einzuhalten und sich zu überlegen. Und daraufhin ist auch der Staat aufgesprungen und der Bayerische, lass uns doch aufgrund dessen auch hier eine Klimaforschungsstation oder ein Zentrum für Höhen- und Klimaforschung etablieren und dieses ebenso umzubauen. Weil dadurch, dass wir auf knapp 3000 Meter Höhe sind, fehlt uns schon ein gewisser Bereich eben vom Tal. Die Atmosphäre ist hier relativ klar, sodass man eben gut Atmosphären- und Klimaforschung machen kann. Und so wurde das Gebäude umgebaut und uns gibt es jetzt seit 26 Jahren eben. Mhm. So wird eben die Forschung bei uns betrieben. Also das war schon im Interesse vom Staat eben auch.
Bevor wir kurz mal ein bisschen tiefer noch in diese Forschungsthemen vielleicht auch einsteigen, du hast mir vorhin noch eine spannende Geschichte erzählt, dass hier eigentlich aufgrund von einem tragischen Ereignis eigentlich auch die Geburtsstunde vom Bayerischen Lawinenzentrum war, oder?
Ja, genau. Also im Mai 1965, also während der Frühjahrsbedingungen, hat sich hier am Hang eben auf der Südseite eine Nassschneelawine gelöst, ist übers Haus gefegt, sage ich jetzt mal, und hat tatsächlich 10 Menschen getötet und knapp 30 waren verletzt, zum Teil schwer. Und daraufhin wurde dann die Lawinenwarnzentrale Bayern gegründet und aufgrund dieses Ereignisses. Und so gibt es auch uns Lawinenkommissionsmitglieder. Wir befinden uns hier mitten im Skigebiet. Das heißt, da einige von der Bayerischen Zugspitzbahn sind Lawinenkommissionsmitglieder. Wir gehören auch dazu und arbeiten auch so eng zusammen mit der Lawinenkommission Bayern.
Also heißt, ihr grabt auch immer wieder mal dann Schneeprofile und gebt Infos durch und so weiter?
Genau, also wir graben bei uns jetzt am Zugspitzblatt regelmäßig Schneeprofile im Lawinenmessfeld oder vielleicht auch mal bei uns oberhalb der Lawinenverbauung und liefern somit weitere Daten eben für die Lawinenwarnzentrale und geben irgendwelche Infos durch, wie es eben, ich sage jetzt mal generell im bayerischen Gebirgsraum durch andere Lawinenkommissionsmitglieder passiert. Mhm. Und so ergibt sich dann halt das große Bild.
Ich finde es irgendwie krass, vorhin, als du es erzählt hast, weil wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ich dachte irgendwie, dass es halt ja die Lawinenzentrale oder auch die Lawinenkommission schon viel länger gibt, auch hier in Bayern. Aber dann war das davor wahrscheinlich halt irgendwie über die Nachbarländer abgedeckt, oder? Weil also in Österreich, meine ich, gibt es schon länger als
in Österreich gibt es schon länger, auch in der Schweiz, soweit ich weiß. Und es wurde dann auch zum Teil von den Österreichern abgedeckt. Ja, genau. Aber in Bayern ist es dann halt erst später etabliert worden. Also nach diesem Ereignis, nach diesem großen Ereignis.
Ja. Ja, ist wirklich ein spannender Fakt. Dann lass uns mal zurückkommen zu den Forschungsschwerpunkten, die es hier so gibt am Schneefernerhaus. Also vielleicht magst du mal für alle, die sich noch nie mit dieser Station hier befasst haben, kurz zusammenfassen, wie läuft es ab? Kann hier jeder einfach zum Forschen kommen oder wer forscht hier überhaupt und vor allem an was?
Also die Themen sind sehr vielseitig. Ich versuche mich kurz zu halten. Wir sind ja ein Kompetenzzentrum für Höhen- und Klimaforschung, aber auch für Umweltforschung. Es muss natürlich einen Bezug haben zu diesen Thematiken, aber auch Sinnhaftigkeit dahinter stecken, je nachdem, was man für ein Forschungsvorhaben hier oben hat. Also warum will man jetzt auf diese Höhe dieses oder jenes Projekt durchziehen? Generell haben wir 11 verschiedene fixe Forschungspartner, wie das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Ich nenne jetzt nur ein paar. Das KIT Campus Alpin, die Uni Augsburg, die Uni Würzburg. Das Landesamt für Umwelt, das Umweltbundesamt ist bei uns stationiert und bei uns findet Atmosphärenforschung statt. Klimaforschung generell, also man kann sich es auch so vorstellen, dass die Instrumente, die auf unseren Terrassen stehen, automatisiert laufen und somit bekommt man halt über viele Jahre langfristige Daten rein, weil diese sind ja wichtig. Der Deutsche Wetterdienst ist bei uns auch fest stationiert, parallel zu ihrem Observatorium an der Zugspitze, das sie seit 1900 tatsächlich haben. Das heißt, wir bekommen hier die Temperaturentwicklung mit seit über 125 Jahren inzwischen. Wir haben aber auch Fragestellungen zu Umweltthemen. Wie hoch ist die Schadstoffbelastung in der Höhe oder generell hier in diesem Gebiet? Hydrologische Fragestellungen sind ganz wichtig. Also Hydrologie bedeutet alles rund zum Thema Wasser. Ob es jetzt Schnee ist oder Eis oder das eben
man immer, oder?
Genau, flüssiges Wasser. Weil wir hier ein interessantes Einzugsgebiet haben tatsächlich, was den Wasserhaushalt betrifft. Da finden regelmäßig Projekte und auch sogenannte Feldkampagnen statt, sowohl im Winter als auch im Sommer, um zu schauen, wie viel Wasser ist hier überhaupt gespeichert. Sowohl im verkarsteten System, in der Zugspitze, was durch Niederschlag hier anfällt, aber auch wie viel Wasser oder wie viel Schnee liegt hier oben auf der Zugspitze, wie viel ist da gespeichert und wie viel ist noch vom Gletscher da. Da geht es um so gängige hydrologische Fragestellungen einfach. Wir haben ja auch Permafrostforschung, denn diese kann nur hier in Deutschland stattfinden, am Deutschlands höchsten Berg. Und diese Forschung hier kann auch sehr gut auf andere Gebiete übertragen werden in den Alpen, weil Permafrost auch ein sehr, ja, ich sage jetzt mal, interessantes und wichtiges Thema wird auch für uns Bergsportler.
Lass uns da über das Thema vielleicht mal nochmal kurz sprechen, weil das fand ich vorhin bei der Führung sehr, sehr beeindruckend. Du hast mir hier durchs Haus geführt und also erstmal, ihr müsst euch das so vorstellen, ich glaube, wenn man hier als Nichtkenner einmal verloren geht, dann ist man verloren.
Wie auf dem Schiff.
Ja, es ist wirklich so. Es ist wahnsinnig verwinkelt und auf einmal standen wir dann vor einem Schacht und du hast dann erzählt, ja, also wenn man durch den Schacht hier durchgeht, dann kommt man im Prinzip wieder auf der Nordseite von der Zugspitze raus und auch das hat tatsächlich irgendwie eine historische Bedeutung. Magst du die Geschichte vielleicht nochmal kurz erzählen?
Ganz kurz, also die allererste Seilbahn zur Zugspitze wurde 1926 errichtet oder die sind schon gefahren von Erwald, also von Tirol aus. Das war während des Baus der Zahnradbahn und auch des Schneefernerhauses damals. Es gab noch keinen Zugang zum Gipfel. Vielleicht kennt der ein oder andere oder die ein oder andere den Weg über einen Stöpselzieher zur Zugspitze hoch. Da kommt man an dem sogenannten Kamm Hotel vorbei, das ist ein Lost Place und bis dahin ging die damalige Seilbahn. Die Leute haben sich zu dieser Zeit nicht weiter getraut, bis zum Gipfel zu bauen, aus welchen Gründen auch immer, geologischen Gründen wahrscheinlich. Als dann das Schneefernhaus eröffnet hat, Anfang der 30er Jahre, dachten sich aber die Österreicher, jetzt möchten wir unsere Gäste von unserer Seilbahn auch direkt zum Hotel bringen, ohne einen Umweg über Deutschland zu fahren. Denn sie hätten ja auch in die Zahnradbahn einsteigen können, die Gäste. Und wenn man einen Tunnel für die Zahnradbahn springen kann, dann kann man es ja auch von der Nordseite vom Berg zum Schneefernerhaus direkt, ist ja nicht so weit. Dieser Tunnel ist einen knappen Kilometer lang und hat eine Höhendifferenz von ja um die 100 Höhenmeter, wenn überhaupt, nach unten, nach oben, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und es war der Zugang also tatsächlich zum Schneefernerhaus.
Man hat ja auch die alten Schilder noch gesehen, also so willkommen im Schneefernerhaus und noch so ein Warnhinweis auch, hey, hier langsam gehen, weil die Luft ist dünn und so.
Genau, und es gab auch einen Grenzpostler, der die Pässe kontrolliert hat, bevor die Leute dann im Schneefernerhaus angekommen sind, durch die deutsche Grenze. Und heute, also ein Glück für die Wissenschaft, das ist so der einzige tatsächlich Tunnel oder Stollen im Inneren des Berges, wo auch Permafrostforschung stattfindet in dieser Höhe. Und dadurch, dass sich auf der Nordseite von der Zugspitze Permafrost befindet, können hier seit knapp 20 Jahren Messungen stattfinden. Also hat es schon einen Vorteil auch natürlich für die Wissenschaft und ja, für die Logistik einfach, sehr einfach zugänglich.
Ja, auch da wieder ein historischer Ort, der irgendwie eine Bedeutung für die Wissenschaft hat. Und es ist ja der einzige Ort in Deutschland mit Permafrost, oder?
Ja, also Permafrost, ich sage jetzt mal Permafrost im Gebirge, kann sich nur ab einer bestimmten Höhe bilden durch den Klimawandel, verschiebt sich aber auch da die Grenze immer weiter nach oben. So, es braucht schon 2700 Meter über Normal Null oder 2,8 inzwischen, dass sich Permafrost bildet und natürlich muss es nordseitig gelegen sein. Ja. Dann sind die Wände auch noch so steil auf der Nordseite, dass der Schnee nicht liegen bleibt oder kaum liegen bleibt und somit keine Isolation stattfindet, weil sonst wäre man ja wieder bei um die 0 Grad und kein Permafrost wäre mehr da.
Ja, macht Sinn. Aber wenn du jetzt sagst, es braucht so um die 2,7 oder vielleicht sogar 2,8, dann ist es ja wahrscheinlich auch zeitlich begrenzt, oder? Wie lange wir den Permafrost hier noch haben.
Genau, also die bayerischen Gletscher werden vor dem Permafrost zurückgegangen sein, wie jetzt der nördliche Schneeferner, der Höllentalferner. Der Permafrost im Inneren des Berges überdauert ein bisschen länger. Also man vermutet, ich kann keine genaue Zahl nennen, aber dass so im Jahr 2050 rum das meiste schon hier weg sein wird. Ja. Also ja, in Deutschland oder an der Zugspitze. In den Zentralalpen schaut es ein bisschen anders aus.
Ja, aber auch da spannend, dass man irgendwie die Erkenntnisse von hier dann zumindest auch irgendwie übertragen kann. Und du hast auch erzählt, es gibt immer wieder auch mal dann Treffen, wo quasi alle Leute, die irgendwas mit den Bergen zu tun haben, also Bergschulen, Hüttenwirte und so weiter, sich da auch dann irgendwie zusammensetzen und man spricht darüber und nutzt irgendwie all diese Erkenntnisse. Und ich muss sagen, das ist eine von den Sachen, die sofort hängen geblieben sind, dass was ihr hier macht, hat halt wirklich auch irgendwie einen Praxisnutzen. Also früher oder später, klar, ich glaube, es gibt viele Daten, die sammelt man einfach erstmal wahrscheinlich sogar über Jahrzehnte, bis sie irgendwann mal richtig nützlich werden. Klingt blöd, aber halt wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Aber
valide Aussagen getroffen werden können.
Genau, stimmt. Oder das. Aber viele von den Themen, die du mir vorhin auch erzählt hast, haben halt einen unmittelbaren Einfluss auf die Praxis, auf das, was uns tagtäglich umgibt. Also auch dieses Insektenthema zum Beispiel. Ja, das finde ich einfach wahnsinnig spannend, wie viel hier erforscht wird, was uns einfach weiterbringt.
Ja, zu dem Insektenthema, das fand ich persönlich auch ganz spannend. Das ist ein 5-Jahres-Projekt gewesen. Da ging es darum, bei uns wurde ja auch die Schadstoffbelastung gemessen, auch der Zugspitze in der Atmosphäre. Die Schadstoffe kommen mit dem Ferntransport, also über Luft, Windsysteme zu uns oder auch über den Niederschlag, der dann abgeregnet wird. Und man hat im Zuge dessen, also man schaut sich generell die Schadstoffbelastung hier in dieser Höhe an, die eben von der Landwirtschaft oder durch den Verkehr halt eben hier ankommen. Und es gab eben ein paar Wissenschaftler, die sich die Insekten hier oben angeschaut haben. Auch das war natürlich limitiert, weil es gibt ja Naturschutzregeln. Nur eine bestimmte Anzahl Insekten durften halt dafür auch verwendet werden.
Klar.
Und es waren jetzt halt von Hummeln über Käfer, über auch zum Teil so eine Art Heuschrecken. Man hat sich tatsächlich die Flügelstrukturen auch angeschaut, die sich verändern. Und herausgefunden, dass schadstoffbelastete Insekten auch eine schlechtere Fitness aufweisen. Und das finde ich ganz interessant. Also, dass es sich tatsächlich auch darauf auswirkt.
Ja.
Auch auf den Körperbau der Tiere.
Ja, und auch was das dann halt wiederum für Langzeitwirkungen hat. Also wahrscheinlich seid ihr für viele Dinge hier mit den Forschungen so ein bisschen der Ursprung, der dann so eine Kette auslöst, oder? Wo man dann am Ende vielleicht auch sagen kann, okay, dafür gibt es dann halt wieder Maßnahmen, um negativen Entwicklungen vorzubeugen oder gegenzuwirken.
Genau, also wie ja FCKW auch einst verboten wurde, das ist halt das, was man hier anschaut, generell auch persistente Schadstoffe.
Mhm.
Und wenn es halt so viele persistente Schadstoffe sind, also darunter versteht man auch Ewigkeitschemikalien, die sehr, sehr lange brauchen, bis in Atmosphäre abgebaut werden. Das sind jetzt Umweltthemen, über die wir sprechen. Aber auch das nimmt zu. Dann kann zum Beispiel das Landesamt für Umwelt einschreiten und wirkt hier auch politikberatend und sagt, bis hierhin ist die Grenze.
Ja, und ich glaube, das unterstreicht ganz gut, wie wichtig da einfach eure Arbeit ist. Und wenn ich jetzt sage, eure Arbeit, dann lass uns mal kurz über das Team hier oben auch sprechen, weil du hattest ganz zu Beginn unserer kleinen Tour eigentlich einen ziemlich schönen Vergleich gezogen, nämlich dass es wie auf einem Forschungsschiff eigentlich ist und,
ja.
und ihr seid die Besatzung.
Das kann kein Mensch mehr hören, zumindest in meiner nächsten Umgebung.
Weil es immer deine Metapher ist?
Das ist meine Metapher, aber irgendwie trifft die halt auch zu. Also ich meine, du hast selber auch gesagt, es ist sehr verwinkelt.
Ja.
Also ich vergleiche uns gerne mit sogenannten Crewmitglieder, die dafür sorgen, dass das Schiff fährt oder am Laufen gehalten wird, die Messinstrumente laufen, die Infrastruktur überhaupt bereitgestellt werden kann. Wir sind knapp 10 Leute hier oben. Einige fürs Buchungsmanagement. Die Wissenschaft muss untergebracht werden. Es muss geplant werden, wer wann hier kommt, dass es auch keine Überschneidungen gibt. Wir haben Betten eben rein für die Wissenschaft da, ob es jetzt für Tagungen sind, aber auch eben für gezielte Forschungsprojekte. Das muss natürlich, organisiert werden. Und wir haben auch unseren wissenschaftlichen Koordinator bei uns und noch eine andere Wissenschaftlerin, die eben schauen, dass die Messinstrumente auch eben laufen. Also da finden 2-mal in der Woche eben wissenschaftliche Rundgänge statt. Aber wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Also meistens sind wir dann oft zu zweit oder zu dritt draußen, auch mit einem Techniker, wenn irgendwo ein Instrument gewartet werden muss. Weil ein Wissenschaftler XY, der eigentlich in Potsdam gerade sitzt, der kommt nicht hierher. Der ruft dann halt bei uns an oder wir sehen, die Daten werden gerade nicht übertragen.
Mhm.
Wir haben auch ein sehr wichtiger Teil unserer Haustechnik. weil dieses Haus ja aus Hotelzeiten noch existiert, also seit 1930 rum. Es ist sehr alt. Wir sind hier alpinen Witterungen ausgesetzt und es muss halt instand gehalten werden. Das spielt alles eine große Rolle. Also ich sag, ja, da gibt's halt, wie gesagt, wie auf dem Schiff den Kapitän, die Decksleute, die Offiziere, alles drumherum, die dafür sorgen, dass so ein Schiff am Laufen gehalten wird. Ja. Und eben mich dann noch als Wissenschaftskommunikatorin. Also ich bin Geografin, habe mich auch immer auf die Gletscherforschung spezialisiert gehabt in den Alpen eben und in der Arktis und mache jetzt hier seit 5 Jahren die Wissenschaftskommunikation oder die generell die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und versuche halt nach außen zu übersetzen und zu vermitteln, was bei uns eben oben stattfindet.
Ja, und ich glaube, das ist echt einfach einmal wichtig zu verstehen, dass quasi die Institute, die hier bei euch forschen, sind quasi, ja, wie so Art Nutzer ist negativ behaftet, aber Nutzer der Infrastruktur. Und die führen hier ihre Forschungen durch. Und ihr seid aber quasi diese Crew, die hier alles am Laufen hält und schon auch operativ mit unterstützt. Weil, wie du schon sagst, wenn halt jetzt jemand im Potsdam sitzt, wird er nicht für einmal irgendwie ein Kabel überprüfen, halt jetzt hier runterkommen in den Süden und das dann alles checken. Und ich glaube, so versteht man einmal quasi diesen Zusammenhang zwischen den Forschungsinstituten und euch, was ihr hier macht und warum auch irgendwie eure Aufgaben so vielfältig sind. Also warum du dann auch mal irgendwie draußen bist und was überprüfst, Daten sammelst, hier wahrscheinlich in der Haustechnik mithilfst, Bergeübungen machst. Also ganz, ganz viele verschiedene Dinge, oder?
Ja, also in der Haustechnik jetzt wenig, aber klar, ja, ein bisschen. Also beim Schneeräumen bin ich immer mit ganz vorne dabei. Da kommt man auch mal raus. Ja. Aber wir müssen auch unsere Seilbahn bedienen können, also unsere hauseigene sogenannte Forscherbahn, die uns eben verbindet zum Sonne Alpin. Ja, also man muss schon mit anpacken können und auch wollen.
Ja, glaube ich.
Ja, schlussendlich sind wir, mein Kollege sagt immer, die besseren Hausmeister, stimmt ja irgendwo, beziehungsweise die Serviceleute und auch die Dienstleistung für die Wissenschaft, dass eben Wissenschaftler hier hochkommen können und Wissenschaft stattfinden kann.
Jetzt bist du aber eigentlich, also ich würde dich trotzdem in meinen Augen auch irgendwie als Wissenschaftlerin bezeichnen, weil du bist Diplom-Geografin und du hast jetzt gerade gesagt, du bist Wissenschaftskommunikatorin. Ich glaube, an sich kann man sich darunter schon was vorstellen. Ich stelle es mir manchmal als wahnsinnig challenging vor, echt komplexe Daten und Zusammenhänge so zu kommunizieren und aufzubereiten, dass sie quasi jeder versteht. Und ich glaube aber ganz fest daran, dass sie jeder verstehen muss, um beispielsweise Folgen von dem Klimawandel und so greifbarer zu machen. Siehst du das auch so oder bist du mittlerweile so tief drin in deinem Job, dass du sagst, nee, es gibt eigentlich für jede komplexe Forschung auch eine einfache Übersetzung?
Teils, teils. Also es ist im Bereichen der jetzt Klimaforschung hier und der Atmosphärenforschung beziehungsweise jetzt der Wetterdaten für mich nicht mehr so schwer. Also auch die Entwicklung der Temperaturdaten eben seit Beginn der Aufzeichnungen an der Zugspitze, wie sich das hier entwickelt oder auch die ganze Gletscherthematik, weil ich aus dem Bereich komme. Dennoch habe ich mich dabei, weil ich kriege regelmäßig Drehanfragen. Und wenn jetzt die Gletscherforscher keine Zeit haben, hierher zu kommen aus München, sind 2 Glaziologen eben, die auch woanders eben Gletscher erforschen, dann vertrete ich die beiden. Aber ich rufe oft noch an und sage, schon noch alles beim Alten, weil man schon so sehr da drinnen steckt und meint, man müsste noch mehr wissen, aber man weiß es dann halt schon. Wenn es jetzt gerade um Physik der Atmosphäre geht oder solche Themen, was wir vorhin besprochen haben, was in 120 Kilometer Höhe stattfindet oder auch um kosmische Strahlung oder gravimetrische Messverfahren, da muss ich mich ganz genau einlesen oder was wir auch vorher noch gesprochen haben zu Satelliten, die im Orbit rumfliegen. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann rufe ich immer bei dem entsprechenden Wissenschaftler an und es wird auch nie irgendwas veröffentlicht, auch auf Social Media nicht, wo ich mir nicht absolut sicher bin, weil das kann man sich fast nicht erlauben, gerade in dem Bereich. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich es auch. Manche Themen sind vielleicht tatsächlich auch nicht so spannend, dass es visuell darstellbar ist, aber trotzdem schwierig, dann über andere Kanäle zu kommunizieren. Und ich finde Wissenschaftskommunikation sehr, sehr wichtig. Auch, dass dies verständlich halt nach außen transportiert wird. Und schafft vielleicht auch nicht jeder Wissenschaftler.
Ja. Ja, ich glaube, es ist halt vor allem deswegen auch so wichtig, weil dann eben, wie gerade eben schon gesagt, viele von den Entwicklungen, die es aktuell gibt, es halt einfach greifbarer wird. Also wir standen ja vorhin hier auch vor einem Screen und du hast mir eben die Entwicklung der Temperatur hier oben gezeigt. Und jetzt musst du mir nochmal helfen mit den Zahlen, dass ich sie richtig zusammenbringe. Aber ich glaube, es war ja schon jetzt über Jahrzehnte ein deutlicher Sprung nach oben mit den Temperaturen. Also es wird einfach faktisch wärmer. Und wenn man das dann halt mal schwarz auf weiß sieht und sagt, ja, es sind einfach faktische Wetterdaten, die belegen das gerade, dann gibt es auch keinen Diskussionsbedarf. Und dann, finde ich, macht es auch viel eher mal Klick zu sagen, naja, okay, krass, irgendwie müsste man da schon mal gegensteuern.
Genau, also wir haben an der Zugspitze, hier wurde ja gemessen seit 1900 die Temperatur, unter anderem eine mittlere Jahrestemperatur von minus 3,9 Grad, also knapp minus 4, Grad. Das ist so die mittlere Jahrestemperatur auf knapp 3000 Meter Höhe. In den Sommermonaten verzeichnen wir eine deutliche Erwärmung, und zwar seit der Industrialisierung oder eigentlich seit Beginn der Messungen in den Sommermonaten, nicht Wintermonaten, eine Temperaturerhöhung um die 2 Grad. Ja. Und es ist viel. In den Wintermonaten, die werden zwar auch mal milder und feuchter, verzeichnen wir so einen 0,5 Grad an Temperaturanstieg. Also nicht ganz so viel wie in den Sommermonaten, aber es nimmt natürlich, der Trend nimmt zu. Mhm. Und die Alpen sind ein gutes Sinnbild, wie aber auch die Arktis, für die deutliche Zunahme der Temperaturen, weil hier alles doppelt so schnell bzw. dreifach so schnell stattfindet wie im Umland. Und es auch visuell sehr sichtbar ist anhand eben der Gletscher vor allem und vom Schnee, der wahrscheinlich weniger wird in Zukunft.
Mhm. Mal vielleicht eine etwas allgemeinere Frage oder globalere Frage. Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft ein Stück weit offener geworden ist für so wissenschaftliche Fakten und auch Diskussionen? Oder hast du das Gefühl, es ist eher das Gegenteil und man verschließt sich da immer mehr ein Stück weit?
Ganz schwierig. Die Frage stelle ich mich auch oft, auch wenn ich jetzt privat was oder über meine Social-Media-Kanäle erzähle, interessiert es die Leute wirklich? Mhm. Weil ich glaube, viele einfach nicht mehr so viel vielleicht auffassen wollen. Mir geht es ja selber auch so, man wird überflutet mit Informationen, also mit, Entschuldigung, völligen Schwachsinn zum Teil. Und das innerhalb von einer Minute. Und ich weiß nicht, ob dann einfach jetzt, was die sozialen Medien betrifft, weitergewischt wird. Mhm. Aber auch was die Zeitungen betrifft oder die großen Medien, ich weiß es nicht. Ich hatte mal den Eindruck, vor der Pandemie lief es eigentlich mal ganz gut an zu dieser Klimawandelthematik, auch noch zu Zeiten von Fridays for Future. Mittlerweile kann es, glaube ich, kein Mensch mehr hören und sehen und lesen, weil aber wir als Individuum sehr wenig machen können. Ich fliege auch hier und da und dort, und das gebe ich zu. Ich schaue, dass ich in meinem kleinen Bereich vielleicht was machen kann, aber was soll ich im großen Bereich ausrichten? Das können nur Wirtschaftsunternehmen, aber vor allem Politiker. Und solange man halt von Wahlperiode zu Wahlperiode seine Entscheidungen trifft oder auch eben nicht trifft, dann finde ich das ganz arg schwierig und auch frustrierend. Aber ich stelle mir auch immer wieder die Frage, ja, interessiert es jetzt die Leute oder interessiert es eh nur die Leute, die in der gleichen Bubble sind?
Mhm. Ja, okay. Ja, macht Sinn. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum du eingangs geantwortet hast, dich treibt die Neugier mehr an als die Verantwortung, weil die Verantwortung hier und da auch einfach frustrierend sein kann?
Wahrscheinlich, genau. Also jetzt, Verantwortung ist eh so eine Geschichte bei meiner freiberuflichen Sache. Ich bin ja Bergwanderführerin, aber Guide auch seit 2013 in Skandinavien. Da habe ich natürlich die Verantwortung, die ich ja auch sehr gerne übernehme. Aber mich fragen auch hier jetzt zum Beispiel viele Schulklassen, ja, wie das so ist und bla, und ob ich nicht frustriert bin. Ja, Mai, also ich mache schlussendlich einen Job. Ich sehe inhaltlich schon oder Sinnhaftigkeit dahinter, aber es ist dann trotzdem halt frustrierend, was man halt so mitkriegt. Vor allem, was halt weltpolitisch halt gerade so passiert. Und wenn man sich halt überlegt, wer so an der Front halt so. Mhm. Oder, naja, ich mag jetzt keine Namen nennen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine, aber es ist schon schwierig. Und ich bin ja schon ein sehr offener und neugieriger Mensch. Und deswegen treibt mich wahrscheinlich die Neugierde an. Ich weiß jetzt nicht, ob das völlig zusammenhangslos war.
Nee, aber, es macht schon Sinn. Weil ich habe gerade einfach nur versucht, auch so ein bisschen nachzuvollziehen. Wir sprechen gleich auch nochmal über deine anderen Tätigkeiten und auch über die Arktis-Expeditionen. Aber ich habe gerade nur so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, okay, du startest dann irgendwann durch im Feld der Wissenschaftskommunikation und dann kommt man ja zwangsläufig eben immer wieder an diese Mauern und denkt sich, okay, es kommt einfach irgendwie nicht da an, wo es ankommen soll. Du wirst ja tagtäglich mit diesen wichtigen Daten konfrontiert und siehst es ja dann auch tagtäglich. Und dann, glaube ich, braucht man hier und da halt schon ein großes Durchhaltevermögen, um zu sagen, okay, ich kommuniziere aber trotzdem weiter. Ich glaube dran, dass ich da irgendwo auch gehört werde. Oder vielleicht magst du auch da nochmal kurz dann erzählen, wie kam es überhaupt dazu, dass du irgendwann gesagt hast, okay, du machst hier Wissenschaftskommunikation, weil du da irgendwie eine Wichtigkeit drin siehst.
Ich fand es schon immer spannend. Also ich hatte die Möglichkeit, einen Doktor zu machen, eben am Alfred-Wegener-Institut, also für Polar- und Marineforschung. Mhm. Aber weil ich ja eben so neugierig bin und lieber und mich für so viele Dinge interessiere, denke ich mir, mein Fokus kann nicht nur auf einer Sache sein. Das funktioniert bei mir nicht.
Nachvollziehbar, ja.
Genau, wollte ich schon immer drüber erzählen und in Deutschland gab es es noch nicht so und ich dachte mir, Mensch, boah, und die Geografie ist ja auch ein sehr vielseitiges Studium. Wie kann ich das weiter ausbauen? Und verliebt in die Arktis zum Beispiel habe ich mich in Grönland 2011, das war eine Abschlussexkursion. Und da dachte ich mir, okay, ich muss mir gerade in dem Bereich mehrere Standbeine aufbauen. Also kam es dann eben dazu, dass ich dann halt da mehr geguided habe, mehr in Skandinavien unterwegs war, weil es mich aber persönlich interessiert. Mhm. Und ich mir gedacht habe, gut, ich bin Geografin, jetzt bin ich in den Regionen unterwegs, wo man auch den Klimawandel deutlich sieht, vor allem in der Arktis. Also ich spreche jetzt von Grönland, ich war auch mal öfters in Spitzbergen, am Schluss jetzt nicht mehr so viel. Und es ist immer noch mehr Grönland geworden und ich war auch auf einer ganz großen Expedition dabei, mit einem Forschungsschiff, mit der Polarstern eingefroren im arktischen Ozean. Und diesen ganzen Content und ich habe tausende von Bildern seit 2011 eigentlich, die dokumentieren, wie es da oben ausschaut. Und durch die Bilder und durch mein Wissen und durch mein, ich sage jetzt mal, geografisches Studium kann ich darüber halt mehr und mehr berichten. Und das war halt mein Traum. Gleichzeitig aber auch durch das Guiden. Also wenn ich jetzt hier als Bergwanderführerin in den Alpen unterwegs bin, aber auch in der Arktis, dann kann ich den Menschen ja was mitteilen und jetzt nicht nur durch die Berge führen, sondern einfach Wissen vermitteln und das war mir brutal wichtig. A, macht es mir auch Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten und so habe ich das halt versucht, immer weiter mir auszubauen. Corona hat mir dann tatsächlich doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich hatte das Glück, dass sich mein jetziger Geschäftsführer eben einen Vortrag von mir angeschaut hat und dann halt eben, so kam ich dann halt hierher. Ja, das war auch ein langer, langer, langer Prozess und kein einfacher Werdegang, aber so hat es dann geklappt, dass ich halt hier die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen darf. Und auch ich lerne noch dazu. Und ja, und jetzt kann ich das Ganze halt noch mehr kombinieren und sehe die Dinge auch ganz anders, auch als, ich sage jetzt mal, ambitionierter Bergsportler. Ja.
Ja. Ja, eigentlich dann am Ende fast wie so eine Art logische Konsequenz, dass du jetzt hier mir gegenüber sitzt und über die Dinge auch berichten kannst. Ich würde gerne mit dir nochmal über die ganzen Arktis-Expeditionen und den Teil deines Lebens sprechen, weil so wie ich dich einschätze, spielt der wahrscheinlich in deinem Kopf auch immer noch eine wichtige Rolle. Was zieht einen generell erstmal in die Arktis? Also initial muss ja da irgendwo mal was da gewesen sein, wo du sagst, da will ich mal hin.
Ja, also ich habe, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Grönland denke, wirklich kein einziger Tag. Und ich bin da echt schon ganz schön sehnsüchtig auch oft. Ja, also ich habe schon als Kind und Jugendliche mich begeistert für diese ganzen Polarforscher und habe die Bücher gelesen von Shackleton und Amundsen und Nansen, wie sie halt eben alle heißen. Und fand es schon krass. Ich meine, damals ist man aufgebrochen, um Neues zu entdecken. Jetzt gibt es nichts mehr Neues zu entdecken. Jetzt geht es darum, die Dinge da zu verstehen. Und ich fand es schon immer echt cool. Yeah. Und deswegen habe ich auch Geografie studiert und wollte immer so eine Abschlussexpedition oder Exkursion machen nach Alaska oder eben, je nachdem, was gerade angeboten würde, Kanada oder halt einfach an den Norden. Mich hat der Norden, ich weiß es nicht, mich hat es schon einfach immer so dahingezogen wie so ein Magnet. Und ich habe mich dann für Grönland beworben. Und habe das dann auch bekommen. Es war damals kein so tolles Erlebnis für mich. Das hat private Gründe. Ich hatte vorher auch so einen Unfall am Berg gehabt und lag dann eine Woche auf der Intensivstation. Und die Erfahrungen damals in Grönland, die waren zu intensiv, weil da alles sehr intensiv ist. Also wir waren am Osten von Grönland, eine sehr, sehr abgelegene Region, sehr schwierig hinzukommen. Und all diese Eindrücke waren tatsächlich zu viel schon fast.
Aber du hattest davor quasi den Unfall?
Den Unfall hatte ich davor, genau. Okay. Und ich weiß nicht, ich konnte nicht mehr filtern. Schwierig zu erklären. Also es hat nicht immer so funktioniert. Und es kam dann aber ein Grönländer auf mich zu. Es war jetzt wird es doch sehr privat, in einem Ort, der heißt Zemeligach, dort, wo die Eisberge herkommen. Und er hat die ganze Zeit eigentlich vorher immer geschaut. Und ich habe ihn gefragt, was er so macht. Und er sagt, ja, schau nach Robben, nach Walen und halt da sitzen. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gemeint, you will come back again. Und halt mal ganz schlecht irgendwie auf Englisch halt so kommuniziert und hat gemeint, du gehörst hier hin, du kommst nochmal hierher. Und dadurch, dass ich das damals nicht so genießen konnte, die Exkursion war auch sehr anstrengend, wir mussten immer Vorträge vorbereiten und wir haben auch ein Buch geschrieben über Grönland. Ich habe die Karten erstellt. Ich habe mir gedacht, ja, boah, ich muss da echt, ich habe da nochmal was gut zu machen. Und muss dann nochmal hin und ja, der hat, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas hat der mit mir gemacht. Und ich habe dann 2 Jahre später eine Anfrage bekommen, tatsächlich von einem Unternehmen, dass ich doch mich darauf spezialisiert, ob es gekappt habe und ob ich nicht nach Grönland kommen mag. Und daraufhin habe ich meinen damaligen Job gekündigt und halt alles, naja, gekündigt.
Okay, und, also Wohnungen und so.
Das dann später, aber ja, um halt, naja, also man hat ja, verdient ja erstmal wenig Geld damit, muss man auch realistisch sein. Die Bilder schauen immer cool an, aber
Als ja. Guide dort quasi.
Ja, genau. Ja. Und dann habe ich da geguided, ja. Mhm. Und dann hat es mich gar nicht mehr losgelassen, da habe ich mir meine Website aufgebaut und so. Und
aber ganz kurz vielleicht einfach auch da zum Verständnis, was heißt in dem Sinn guiden? Also da kommen dann einfach
also
auch Touristengruppen
da, genau.
Oder irgendwie halt Leute, die das besuchen wollen und die müssen logischerweise, wissen die ja nicht, wo können wir hingehen, wo ist es vielleicht gefährlich mit Eisbären, wo sind andere Naturgefahren genau. Oder so und du guidest durch.
Ja, also okay. Ich habe da auch meine diversen Ausbildungen dazu, also ich habe auch schon auf kleinen Schiffchen gearbeitet und auch gerade für die Polarschen-Expedition, die später kam, brauchte man ja auch diverse Ausbildungen. Du musst mit der Waffe umgehen können. Ich brauche jetzt zwar keinen Waffenschein, aber da oben muss man trotzdem schießen können. Es ist wie Bergwanderführergeschichte, nur halt spezialisiert auf die Arktis. Und das waren halt von Trekkingtouren auch im Zelt über einen festen Standort, dann halt in Grönland oder Spitzbergen, je nachdem, oder halt eben auch in Norwegen, genau. Also wie Bergwanderführer, nur halt in diesen Gefilden. Also darauf habe ich mich spezialisiert und da bin ich eigentlich auch öfters unterwegs als vor der eigenen Haustür. Jetzt mit Gruppen. Und das bedeutet dann schon viel Verantwortung.
Ja, absolut. Voll. Ja. Gab es schon mal brenzlige Situationen?
Ja.
Ja?
Aber mehr eigentlich auch durch, also manchmal so Orientierungsgeschichten, wenn jetzt der Polarnebel reinkriecht, das unterschätzt man. Man ist ja auf normal 0 Grad da auch an Grönland. Und wenn jetzt der Polarnebel reinkriecht und man keine Sicht mehr hat, aber noch eine Weile zurückzuwandern hat und nicht weiß, ob jetzt in der nächsten Nähe ein Eisbär ist, dann ist es schwierig oder auch generell bin ich oft nervös mit Gästen im Eisbärengebiet. Ja, an den Polarstern gab es mal eine brenzlige Situation, aber eher mit Eis in einer Schiffsschraube und so weiter und so fort. Also da fand mal, ja, das ist eine längere Geschichte, die Messinstrumente von dem Schiff Polarstern zur Scholle, wo wir gemessen haben, sind verbunden mit Elektrizität natürlich, also mit Kabel. Und das Schiff ist weggetrieben oder hat es weggedriftet von dieser Eisscholle durch das Eis in der Schiffsschraube. Und dann mussten wir diese Kabel ganz schnell loslösen, disconnecten und über schnell die Gangway aufs Eis zurückgehen. Und das war eine ganz kurrile Situation. Es wurde jetzt den Rahmen sprengen und ja, solche Geschichten. Oder man läuft die ganze Zeit übers Meereis und kann auch mal einbrechen und solche Geschichten halt oder auch Eisbärenbegegnungen. Ja.
Wie kamst du überhaupt auf das Forschungsschiff Polarstern?
Durch meinen wissenschaftlichen Background, durch mein Netzwerk und meine Kontakte, durch viel Glück und dadurch, dass Voraussetzung war, also ich war im Logistikteam und im Safety-Team, dass man, naja, schon sich in der Arktis auskennt und Erfahrungen hat, wie man sich vor allem bewegt und halt auch, ich glaube, das Gespür halt hat für seine natürliche Umgebung. Also man hat schon Eisbärenerfahrung gebraucht.
Wie lange warst du denn unterwegs?
Insgesamt 4 Monate.
Oh wow, okay, also doch echt eine lange Zeit.
Ja, ja. Und danach wäre ich eigentlich fest auf Spitzbergen gewesen und so weiter und so fort. Aber das hat dann einiges. Corona hat es leider nicht erlaubt, ja.
Ja, okay, macht Sinn.
Ja.
Ist dieses Abhängigsein von irgendwie auch äußeren Umständen, also egal, ob das jetzt wirklich Tierwelt ist, Wetterbedingungen, auch auf dem Forschungsschiff. Ich meine, klar, ihr seid da gut ausgerüstet, aber am Ende ist die Natur einfach immer stärker. Ist es das, was dich da vielleicht auch so sehr anzieht?
Ja.
Ja.
Ich finde es mega gut. Ich meine, wie vielleicht auch Bergführer oder richtig krasse Alpinisten halt in anderen Regionen an ihre Grenzen kommen. Mittlerweile ist es ja schon so, man sagt immer, man spürt sich selbst. Ich kann es eigentlich kaum, also den Spruch mag ich nicht so gern, aber irgendwie ist es halt auch so. Was mich an der Arktis einfach reizt, ist das Licht. Das ist einzigartig. Die Abgeschiedenheit, auch die Sensibilität, das berührt mich schon. Es macht wehmütig, wenn man sich darauf einlässt. Und was jetzt Grönland speziell betrifft, die Kultur. Und die mich kennen, die wissen das auch. Also das fasziniert mich schon, weil das sind, ja, das sind Menschen, die zerrissen sind zwischen Traditionen, alten und der heutigen Modernität. Und das finde ich richtig krass. Und ich versuche das irgendwie zu verstehen. Steht mir vielleicht auch oft nicht zu. Ich habe schon öfters auch mit Grönländern zusammen gewohnt und zusammen gelebt. Aber ja, das fasziniert mich sehr, wie die einfach da noch umgehen mit der Natur und einfach wie die auch Boot fahren können, wie die jagen können. Und ja, sowas wünscht man sich halt dann doch manchmal. Hier so eine Einfachheit und das, ich glaube, die Einfachheit und die Abgeschiedenheit, die fasziniert mich brutal. Und ich mag das schon, ehrlich gesagt, so ausgesetzt sein und so ein bisschen Abenteuer und in der Isolation zu sein. Das Ankommen ist halt immer wieder schwierig. Das Fortgehen ist okay, aber das Ankommen ist schwierig.
Ja, glaube ich, weil es halt einfach brutale Kontraste sind.
Ja.
Es klingt jetzt sehr, sehr philosophisch, aber es ist irgendwie lustig, wenn unsere ganze Welt halt immer komplexer wird und wir voll von Modernisierung ja auch in vielen Dingen profitieren. Und das dann aber in der Konsequenz eigentlich wieder am Ende zu mehr Einfachheit führt oder zu einer Sehnsucht nach mehr Einfachheit, oder? Also es ist dieses, man wünscht sich immer das, was man nicht hat.
Ja.
Hattest du da vor Ort dann schon auch ab und zu mal so das Gefühl, okay, jetzt vermisse ich aber auch wieder was von, weiß nicht, Zivilisationsluxus oder von der komplexen Welt?
Nein.
Okay.
Aber wahrscheinlich, weil das Team sehr gut war, also jetzt auf dem Forschungsschiff meinst du, oder generell?
Ja, genau. Ja, schon generell eher.
Tatsächlich nie. Wenn ich jetzt wahrscheinlich länger da bleiben würde, würde man die Mama vermissen, gute Freunde und so weiter und das Klettern vielleicht auch, das ich wahnsinnig gerne mache. Oder gutes Essen.
Yeah.
Aber ich glaube, solange man halt immer für einen begrenzten Zeitpunkt wo ist und man weiß, man wieder zurückkommt, dann vermisst man es vielleicht auch nicht. Gut, es gibt Menschen, die, ja doch, manche kriegen schon Heimweh. Oder ich habe es auch schon erlebt, eben auf der Polarstern, manche kriegen auch Fatigue. Also weil man sieht immer nur das Gleiche und irgendwann ermüdet es. Mhm. Ich glaube, wenn man keine Leidenschaft für was hat, dann ist es wahrscheinlich schwieriger. Und solange man ein gutes Team hat. Also ich hatte einmal leider eine Geschichte auch, da hat es halt einfach nicht so funktioniert. Da habe ich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Da wollte ich schnellstmöglichst heim. Mhm. Aber da haben einfach die Umstände überhaupt nicht gepasst. Aber tatsächlich habe ich noch nie was vermisst. Und auch auf dem Polarstern. Ich dachte, boah, ich werde die Berge voll krass vermissen. Und wie soll ich das aushalten? Aber dann war ich halt täglich auf dem Laufband und am Eis. Und wir haben halt was anderes gemacht. Wenn es jetzt über Jahre wäre, dann wäre das eine andere Geschichte, aber deswegen macht man es ja nicht über Jahre.
Ja, klar, deswegen sind diese Expeditionen ja irgendwo auch immer zeitlich begrenzt. Was mich interessiert, ich habe auf deiner Website irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein einzelner Satz war oder ein ganzer Abschnitt, aber was gelesen zu den Parallelen zwischen den Veränderungen in den Alpen und in der Arktis, dass du da schon immer wieder Parallelen auch wahrnehmen kannst. Auf was beziehst du dich da? Also um was geht's da? Sind es wirklich ganz spezielle Veränderungen, wo du sagst, ja, eins zu eins hat man das Gleiche in den Alpen und in der Arktis oder geht es da eher um was Allgemeineres?
Ja, die Arktis erwärmt sich ja mittlerweile 3 bis 4-mal so schnell wie der globale Rest. Also es ist die Erdregion, die sich am allerschnellsten erwärmt. Man weiß noch nicht ganz genau, warum. Deswegen gibt es ja solche Forschungsreisen, um herauszufinden, warum das so ist. Aber auch die Alpen oder andere Gebirgsräume erwärmen sich doppelt so schnell. Ja, und da sind schon viele Analogien da. Also wenn man uns jetzt die Gebirgsgletscher anschaut, ist es genau das Gleiche wie mit den Gletschern auf Spitzbergen in Norwegen, in Alaska oder ob es jetzt die grönländischen Randgletscher sind, also der Gebirgsgletscher. Aber auch was das Inlandeis betrifft, ja, das ja fast komplett Grönland abdeckt, also über 85%. Aber auch das Meereis im Arktischen Ozean, das abnimmt. Weil wenn das Meereis im Sommer weg ist, dann habe ich ja keine Rückstrahlung mehr.
Mhm.
Diese sogenannte Eisalbedo-Rückstrahlung. Und die dunkle Fläche durch den Ozean, der übrig bleibt, absorbiert das ganze Licht. Das heißt, es wird wärmer. Und wenn ich jetzt aber verglichen mit dem Alpenraum, die Gletscher hier deutlich schwinden und zurückgehen, der Schnee weniger wird, dann habe ich auch wieder mehr dunklere Oberfläche. Und es findet wieder mehr Absorption statt. Das heißt, die Umgebung wird wärmer. Und es sind alles ähnliche Prozesse, die da stattfinden. Klar, also das Meereis oder das arktische Meereis kann man jetzt nicht vergleichen direkt. Aber die Prozesse, die stattfinden schon und auch vor allem der Gletscherrückgang ist überall gleich deutlich sichtbar. Und am Rande vom Inlandeis, und da habe ich einige Fotos an manchen Stellen von jetzt und vielleicht von vor 8 Jahren oder vor 5 Jahren. Das ist krass, wie schnell sich das zurückzieht. Und es ist sehr ähnlich, ja.
Ja, es macht Sinn, dass du einfach sagst, okay, diese Prozesse dahinter sind einfach die gleichen und das hilft dann wahrscheinlich da auch, viele Dinge zu verstehen. Also würdest du sagen, du ziehst aus den Expeditionen, die du da gemacht hast, schon auch nach wie vor noch wichtige Sachen raus für deine jetzige Arbeit?
Ja, definitiv. Also ich bin ja auch mit den Wissenschaftlern nach wie vor in Kontakt oder manche Wissenschaftler kommen tatsächlich auch hierher. Also die Bubble ist halt doch klein.
Ja.
Dann gibt es ja noch das Sonnenblick-Observatorium, auch eine Forschungsstation in Kärnten ist es und noch eins eben am Jungfraujoch. Da sind wir sehr gut vernetzt und da sind immer die gleichen Leute. Und dadurch, dass ich auch privat oder jetzt auch selber noch ein größeres Projekt habe, glaube ich, ziehe ich da schon viel draus. Und vor allem durch die Kontakte. Also man muss da sein Netzwerk schon auch aufrechterhalten und sich gegenseitig informieren. Und es ist ja eigentlich auch ein immer präsentes Thema.
Ja.
Der Klimawandel findet nach wie vor statt und noch extremer, gerade auch in der Arktis und auch hier in den Alpen. Und es ist kein Thema, was jetzt ausgestorben ist. Also man kann immer darüber erzählen, ja.
Ja, absolut. Ich werde immer hellhörig, wenn Leute über private Projekte reden. Darfst du hier drüber reden? Kannst du drüber reden? Kannst du uns ein bisschen was verraten, um was es da geht?
Ja, solange das Projekt noch nicht steht, soll man ja noch nicht über Projekte reden.
Das stimmt. Nee, um Gottes Willen, muss ich natürlich auch nicht.
ein Traum mit einem Freund von mir zusammen, genau, aber es geht natürlich über Grönland, ja.
Es geht wieder um die Region da oben, oder?
Um die Region da oben, ja. Das ist dann auf die freiberufliche Basis, ja, genau.
Okay. Ja. Vielleicht einfach jetzt so in Richtung Abschluss des Gesprächs auch nochmal so ein paar globalere Fragen gestellt. Was müsste denn eigentlich in deinen Augen passieren? Du hattest es, glaube ich, auch schon hier und da so ein bisschen angeteasert, dass wir als breite Gesellschaft das, was ihr tagtäglich mit eurer Arbeit tut, besser verstehen und auch in Maßnahmen umsetzen können. Also wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest oder auch mehrere, was müsste sofort sich ändern, damit es besser wird?
Ja, ich glaube, damit sich was ändert, muss es richtig ungemütlich werden. Mhm. Aber dann nicht nur ungemütlich für die anderen, sondern wahrscheinlich auch für uns. Gell? Schwierig. Also ist eine ganz schwierige Frage und eine sehr komplexe Frage und betrifft mich ja selber auch, weil es muss ja dann für mich persönlich auch ungemütlich werden.
Ja.
Schwierig, weil wir leben in einer globalisierten, kapitalistischen Welt. Mhm. Das passt nicht so zusammen mit der ganzen Klimawandel-Thematik. Also das ist schwierig. Da müssen erstmal andere Sachen aufhören, wie Kriege und so weiter. Mhm. Deswegen bin ich ja manchmal ein bisschen verzweifelt oder frage mich, wofür das Ganze? Weil übrigens auch Kriege imitieren. Aber schlussendlich sind es die Global Player und die großen, einflussreichen, reichen Menschen und die Politiker, die Entscheidungen treffen müssen und wahrscheinlich harte Entscheidungen treffen müssen, damit überhaupt mal ein bisschen Rückgang von Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre gemessen werden. Viele sagen ja, es gab schon immer den Klimawandel. Mhm. Das stimmt, es gab schon immer Warm- und Kaltzeiten. Absolut klar, aber halt noch nie so schnell. Aber ganz, ganz schwierige Geschichte. Man kann als Individuum selber halt für sich was entscheiden oder sagen, ich verzichte jetzt auf Fliegen oder ich esse kein Fleisch mehr. Aber das ist im Großen und Ganzen wurscht, ob du jetzt als einzelne Person kein Fleisch mehr isst.
Ja, viele challengen ja da immer so, okay, klar, das einzelne Individuum hat halt gar keine Macht. Aber wenn quasi jeder so denkt, dann wird ja auch wieder ein Kollektiv draus. Weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt jeder sagt, okay, ich mache zumindest eine Kleinigkeit und dann das ganze Kollektiv wieder eine Kleinigkeit macht, dann hat es auch wieder einen Impact.
Man muss halt was machen. Und Wir kommunizieren und eigentlich wird immer wieder kommuniziert, auch in Zeitungen über den Klimawandel. Aber es wird halt wenig gemacht. Mhm. Es soll meiner Meinung nach auch vielleicht mal darüber kommuniziert werden, was denn schon gemacht wird. Mhm. Und es positiv darzustellen als Vorzeigebeispiel.
Ja, absolut. Ich musste gerade, als du gesagt hast, es muss halt auch mal ungemütlich werden für uns, an eine eindrückliche Zahl denken, die du mir hier bei der Tour noch gezeigt hast. Das war das Diagramm von der Kohlenstoffbelastung, wo man die Drops gesehen hat.
Ja, die Messungen, die Treibhausgasmessungen.
Oder Treibhausgasmessungen.
Bundesamt, genau. Ob es jetzt Kohlenstoff ist oder Methan oder Lachgas, genau.
Genau, und da ist ja richtig eindrücklich zu sehen, dass wann auch immer es quasi, ich nenne es jetzt einfach mal gesellschaftliche Krisen gab, also Lockdown, Corona, Weltwirtschaftskrise 2008, gab es in diesem Diagramm wirklich einen signifikanten Drop nach unten. Und das ist ja eigentlich der perfekte Beweis dafür, was du gerade meintest, mit es muss eigentlich ungemütlich für uns werden. Alle fanden Lockdown scheiße. Weltwirtschaftskrise, glaube ich, findet auch keiner gut. Aber rein theoretisch, jetzt nur auf Basis von dem Diagramm, wurde es da sehr ungemütlich für uns. Aber klimatechnisch war es da dann eigentlich gar nicht so verkehrt.
Nee, also es hat wirklich eine Gap gegeben eigentlich. Und zumindest gab es mal eine gewisse Stagnation. Ja, und während der Finanzkrise oder Ölkrise. Und naja, aber das, umso mehr steigt es jetzt dann halt wieder. Ja.
Ja, aber wie gesagt, fand ich einfach nur irgendwie ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was du eben meintest mit, es muss halt rein theoretisch auch hier und da mal ungemütlich werden. Vielleicht noch eine Frage zu einem etwas leichteren Thema. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, du bist ausgebildete Bergwanderführerin. Hast du wie so eine Art private Berg-Bucketlist?
Oh, privat? Viel?
Schon?
Ja.
Oder auch noch irgendeinen größeren Expeditionstraum oder so zu einem Berg, der weiter weg ist?
In den Alpen.
Muss nicht in den Alpen sein, kann ich auch
überall. Also ich würde mal gerne das grönländische Inlandeis durchqueren.
Okay. Auf Ski dann oder?
Ja, ja, das macht man auch nur auf so Ski, genau. Ja. Aber das kann ich mir noch nicht leisten. Und ja, ansonsten und dabei halt eben auch Daten sammeln für die Wissenschaft, weil das wäre interessant. Ansonsten in den Alpen habe ich unzählige Geschichten. Also alpinklettermäßig würde ich gerne eine Route klettern, die Ende nie, eine sehr, sehr lange Alpinklettertour. Mhm. Und mich würden einige 4000er interessieren, die nicht so bekannt sind. Also die nicht so.
Nicht die typischen 4000er.
Nicht die typischen, die halt jeder besteigt, sondern ich suche da nach so ein paar Gipfeln, die vielleicht nicht so ganz, bekannt ist wahrscheinlich schon sehr viel, aber die einfach nur ein bisschen nicht so, bekannt sind. Ansonsten, ich überlege gerade.
Das ist ja eh schon einiges.
Ja, ist eigentlich schon einiges, ja. Ja gut, das Matterhorn würde mich tatsächlich mal reizen.
Aber das ist komisch, oder? Das ist einer von diesen hochfrequentierten Bergen, was trotzdem voll die Faszination hat. Auf mich auch.
Ja.
Also ich hätte auch gar keinen Bock auf irgendwie mit gefühlt 300 anderen Menschen um 2 Uhr nachts an der Hörnli-Hütte zu stehen. Nee. Aber irgendwie ist der Berg trotzdem faszinierend. Ja. Voll.
Weil ich jetzt auch ein sehr gutes Buch dazu gelesen habe.
Okay,
welches? Genau. Das heißt Die Gipfelstürmerin. Und Aha. Das ist tatsächlich nach einer wahren Begebenheit ein bisschen abgeändert. Da geht es ums Bergsteigen im 19. Jahrhundert und wie Frauen dann mal dazu gekommen sind. Und eigentlich ist ja für Frauen ja damals überhaupt, also das war ja eine Schande, dass Frauen sowas überhaupt machen, und es ist sehr unsittlich. Mhm. Und es handelt eben von einem Charakter, die eben als erste Frau das Matterhorn bestiegen hat mit ihrem Rock.
Ja, krass.
Und das fand ich ziemlich faszinierend. Also generell, also diese ganzen, ja, also damals zu dieser Zeit, als die Berge noch bestiegen worden sind, beachtliche Leistung. Und
voll.
Seitdem fasziniert mich das Matterhorn noch mehr, aber leider teile ich mir diese Faszination tatsächlich nicht. Oder teile ich mir mit vielen anderen, Entschuldigung.
Ja.
Genau. Ja, aber es ist halt schon ein schöner Berg.
Voll, absolut. Hey, ich hätte eine letzte Frage für dich. Und zwar ist die geklaut aus dem Hotel Matze Podcast, den ich selber auch gerne oft höre. Der fragt am Ende seine Gäste immer: Hey, stellt euch vor, ihr habt eine große Plakatwand am Alexanderplatz und ihr könnt da eine Message drauf positionieren. Ich würde die ein bisschen adaptieren. Stell dir vor, die Zugspitzbahn gibt dir hier irgendwie mal für einen Tag so alle Flächen, damit quasi die Hunderte oder Tausende von Menschen, die hier tagtäglich rauf und runter fahren, deine Message oder Botschaft lesen können. Gäbe es da irgendwas, was du sagst, hey, es wäre einfach wichtig, dass das alle einfach mal so mitbekommen? Irgendwas, was du da positionieren würdest?
Boah, das ist schwierig, gell? Das
ist tricky, oder?
Mei, dass man selber halt einfach vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie man halt sich selber oft wichtig findet, und dass ich halt hoffe, dass sich viele vielleicht selber reflektieren, jetzt nicht nur im Klimabereich, sondern auch so ein bisschen mal nachdenken. Vielleicht jetzt auch im bergsportlichen Bereich. Ich sehe den Berg auch als Sportgerät zum Teil, aber trotzdem, dass man den Berg nicht nur als Sportgerät sieht und es geht nicht nur um höher, schneller, weiter, sondern dass man sich einfach auch noch mehr damit auseinandersetzt, wo man eigentlich hier lebt. Und
voll.
Das waren jetzt schon wieder mehrere Sätze.
Formulieren doch in: Schau dich um und denk nach.
Ja.
Oder? Sowas.
Die Entdeckung der Langsamkeit.
Ja, okay, auch gut, voll.
Ja.
Ja, voll.
Keine Ahnung, ja.
Ja, finde ich gut. Ich finde, so in die Richtung können wir das doch gut stehen lassen. Laura, ich sage vielen, vielen Dank, dass du mir heute den direkten Einblick gegeben hast und allen Zuhörenden da draußen jetzt über den Podcast. Schaut gerne auf unsere Social Media Kanäle. Wir werden da noch ein paar Bilder und Bewegtbildmaterial dann auch veröffentlichen. Und schaut unbedingt auch bei dir auf dem Account vorbei und auch auf dem Account vom Schneefernehaus. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Es ist super wichtige Arbeit, die hier läuft. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür und für deine Zeit.
Und danke auch, dass du auf mich zugekommen bist und für die Einladung. Claro. Dankeschön.
Danke dir.
Für die.
Das war die Interviewfolge mit Laura Schmidt. Schaut gerne auch mal auf unseren Social-Kanälen vorbei, da gibt es noch ein paar Videoeindrücke von meinem Besuch auf dem Schneefernerhaus. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch immer über Kommentare und Feedback. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit, passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.